For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Briefing.
Willkommen zu einer neuen Folge von The Briefing, dem kompakten Update-Format rund um Zahlen, Studien und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Heute geht es um das Thema Arbeitszeit. Arbeiten wir zu viel oder vielleicht sogar zu wenig? Und was bedeutet das für unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und natürlich auch für jeden Einzelnen? Wie immer mit dabei unser hochkompetenter Xing-Arbeitsmarktexperte Dr. Julian Stahl. Hallo Julian.
Hallo Alina und hallo an die Zuhörenden.
Julian, lass uns direkt mal reinstarten. Wenn du auf die aktuellen Zahlen zur Arbeitszeit schaust, was sind aus deiner Sicht gerade die wichtigen Entwicklungen? Also was fällt dir besonders auf?
Also für Hörende, die sehr wenig Zeit haben, die ganz wichtigen Botschaften vorab. Wir haben zwar mehr Erwerbstätige, die sind stetig gestiegen, da ist der Trend zu mehr Teilnahme am Arbeitsmarkt. Und gleichzeitig haben wir ein ziemlich konstantes Arbeitsvolumen. Das heißt, es werden gleich viele Stunden geleistet. Und woran das liegt, können wir uns gerne jetzt im Nachgang in der Folge einmal richtig anhören oder beziehungsweise richtig durchgehen.
Okay, das können wir gleich gerne machen. Lass uns das vorher noch einmal so ein bisschen europäisch einordnen. Wo steht Deutschland? Da arbeiten wir mehr oder weniger als unsere Nachbarn?
Also wenn man sich wirklich nur die durchschnittliche Wochenarbeitszeit anguckt, dann liegt Deutschland deutlich unter dem EU-Schnitt und tatsächlich sozusagen am drittletzten Platz. Also nur die Dänen und die Niederländer arbeiten im Mittel noch weniger als die Deutschen. Allerdings, und da können wir gleich nochmal drauf eingehen, gilt auch in Deutschland. Deutschland hat die dritthöchste Teilzeitquote und eine relativ hohe Erwerbsteilhabe. Das heißt, relativ viele Personen im erwerbsfähigen Alter nehmen auch am Arbeitsmarkt teil.
Das finde ich super spannend, denn es arbeiten ja immer mehr Menschen als früher, aber insgesamt arbeiten wir ja nicht mehr Stunden. Wie passt das denn zusammen?
Naja, was da reinkommt, ist halt die Tatsache, dass diejenigen, die daran teilnehmen am Arbeitsmarkt, im Mittel natürlich weniger arbeiten. Das heißt, zum einen gab es in den vergangenen, sagen wir mal, 2, 3 Jahrzehnten viele Tarifabschlüsse, die zum Beispiel Durchschnittswochenarbeitszeiten von tarifgebundenen Jobs gesenkt haben. Und der zweite Grund, der daran ganz stark einen Anteil hat, ist, dass die Teilzeitquote, also Leute, die nicht 100% arbeiten, stark gestiegen ist.
Teilzeit scheint also ein ganz zentraler Hebel zu sein dabei. Wie stark beeinflusst das so das Gesamtbild?
Sehr stark. Und dahinter wiederum ist ein entscheidender Treiber, dass wenn man sich anguckt, ich habe ja gesagt, es gibt mehr Erwerbstätige. Bei welchen demografischen Gruppen ist denn die Erwerbstätigkeit besonders stark gestiegen? Und das sind vor allen Dingen Frauen und das sind vor allen Dingen Arbeitnehmende 60+. Und beides, das sind Gruppen, die überproportional häufig in Teilzeit arbeiten. Und dementsprechend gibt es da sozusagen diesen Mix-Effekt, dass die Tatsache, dass es mehr von denen gibt, die im Mittel häufiger Teilzeit arbeiten, dass das auch nochmal die Teilzeitquote deutlich nach oben treibt.
Und wenn wir jetzt über Arbeitszeitverkürzung sprechen, hört sich das in meinen Ohren erstmal ganz schön an, nach was Erstrebenswerten, weniger Stress, mehr Freizeit. Aber mal ehrlich, wer profitiert da wirklich und wer vielleicht nicht?
Also, profitieren tun natürlich diejenigen, die es wirklich freiwillig tun, die sich bewusst dagegen entscheiden, mehr Stunden bezahlte Arbeit zu leisten, weil sie sich zum Beispiel leisten können, weniger zu arbeiten und weil sie es wirklich aus freiem Willen tun. Allerdings, und da können wir gleich wieder nochmal drauf eingehen, gibt interessante Gründe deswegen, warum Leute in Teilzeit arbeiten. Und diejenigen, die zum Beispiel im Niedriglohnsektor arbeiten, für die ist es wahrscheinlich gar keine Option, freiwillig weniger zu arbeiten, weil es ansonsten nicht für den Lebensunterhalt reicht.
Ein Konzept, was ja auch viel diskutiert wird, ist die 4-Tage-Woche. In Ländern wie Island oder Großbritannien wurde die ja auch schon getestet. Was können wir denn aus solchen Pilotprojekten mitnehmen?
Also was man daraus erfreulicher oder zumindest überraschenderweise sieht, ist, dass an sich die Produktivität, zumindest in den Testzeiträumen, gar nicht groß gesunken ist. Also wenn es gut organisiert ist und wenn die Arbeitskultur passt, wenn die Technologie vorhanden ist, dann kann es klappen, dass Leute tatsächlich nur 4 Tage arbeiten und gleich oder ähnlich produktiv sind wie vorher. Das ist eine Frage von Disziplin und das sind natürlich auch Studien, die jetzt sagen wir mal, testweise durchgeführt worden sind. Es mag auch sein, dass Leute dann in der Zeit besonders viel Gas gegeben haben, dass es sich vielleicht aber im Langfristvergleich und auf die Gesamtbevölkerung doch nochmal anders auswirken würde. Das kann man nicht sicher sagen.
Gut, jetzt aber nochmal ganz konkret. Für wen ist die Vier-Tage-Woche wirklich realistisch und wer tut sich damit eher schwer?
Das sind natürlich solche Leute, die man gemeinhin gewissermaßen als Wissensarbeitende bezeichnet. Also Leute, die zum Beispiel vom Schreibtisch E-Mails beantworten, Videokonferenzen machen, Konzepte erzeugen, wo es relativ egal ist, wann und von wo sie arbeiten. Also auch Menschen, die zum Beispiel von Konzepten wie Workation und Homeoffice und vielen anderen Arbeitskonzepten profitieren. Wenn ich zum Beispiel in der Gastro arbeite und schlichtweg abends um 18 oder um 20 Uhr die große Welle an Menschen zu mir kommen, die im Restaurant arbeiten wollen, dann gibt es die Option natürlich so in der Form nicht. Auf der anderen Seite, die Vier-Tage-Woche gibt es auch relativ viel und relativ erfolgreich im Handwerk, wo es tatsächlich Modelle gibt, wo dann der Handwerksbetrieb vielleicht am Freitag komplett zu hat, wo es dort wiederum ein starker Employer-Branding-Faktor ist und auch ein starker Faktor, um sich von anderen Arbeitgebern im Bereich Handwerk zum Beispiel abzusetzen, dass man sagen kann, du verdienst bei mir gleich viel, arbeitest vielleicht mehr Wochenstunden, aber freitags haben wir uns alle frei. Da gibt es durchaus auch positive Beispiele fernab des Schreibtisches.
Während die Vier-Tage-Woche häufig ja auch noch voll entlohnt wird, ist das bei Teilzeit ja eher nicht die Regel. Und da stellt sich für mich auch die Frage, ist das jetzt wirklich freiwillig, dass Menschen in Teilzeit gehen? Oder entsteht das auch manchmal aus der Not heraus, weil es schlicht an Betreuung, Pflege oder Vollzeitstellen mangelt? Julian, wie siehst du das? Kannst du uns dazu einmal eine kurze Einschätzung geben?
Also, wenn man sich das anguckt, und zum Glück gibt es das beim Statistischen Bundesamt relativ genau aufgefächert, dann ist es so, dass von den Leuten, die derzeit in Deutschland Teilzeit arbeiten, insgesamt nur 42% es wirklich, sagen wir mal, aus freiem Willen tun. Dann gibt es Gründe, zum Beispiel ein Achtel derjenigen, die es tun, machen es aus Gründen von Aus- und Weiterbildung. Einige 5% sagen, es ist aufgrund von, dass sie schlichtweg keine Vollzeitstelle gefunden haben. Weitere 5% aufgrund von eigener Krankheit und Behinderung. Und der riesige große Rest, nämlich über ein Drittel, das sind Leute, die nicht Teilzeit arbeiten können, weil sie eben Kinder oder Angehörige pflegen müssen, andere familiäre Gründe. Und wenn man da jetzt noch eins weiter reinguckt, dann ist es ganz spannend. Ich sagte ja, es ist insgesamt, es ist etwas über ein Drittel derjenigen, die Teilzeit arbeiten, tun das eben aus Betreuungsgründen. Und spannend ist, bei Männern sind es nur 18% derer, die in Teilzeit arbeiten, die es aus Betreuungsgründen machen. Bei Frauen sind es aber 42%. Also 42% der Frauen, die in Teilzeit arbeiten, tun es nicht freiwillig, sondern tun es, weil sie eben Kinder oder Angehörige pflegen, betreuen müssen. Deswegen, du hast es eben so schön gesagt, schöne, shiny neue Welt und alle haben viel Freizeit. In fast der Hälfte der Fälle ist es eben eigentlich gar keine richtig freie Entscheidung.
Also es ist immer noch ein starker Unterschied zwischen Männern und Frauen und Care-Arbeit, die natürlich auch eigentlich Arbeit ist, nur nicht entlohnt wird. Eine andere Gruppe an Menschen, die freiwillig arbeiten, obwohl sie es eigentlich nicht mehr müssten, sind Menschen, die über das Rentenalter hinaus arbeiten. Machen die das dann, weil sie Lust drauf haben oder ist es bei denen auch eher, weil es finanziell nicht mehr anders geht?
Tatsächlich ein Stück weit beides. Also es ist so, und das will ich auch gar nicht schön färben, das Armutsrisiko ist im Bereich des, sagen wir mal, Rentenalters überproportional hoch. Das heißt, es gibt auch in der Altersgruppe relativ viele, die tatsächlich arbeiten, schlichtweg, weil die Rente nicht reicht, weil sie aufstocken müssen. Das machen sie dann vielleicht nicht in Vollzeit, entweder weil sie nicht mehr können oder weil auch der Vollzeitjob nicht unbedingt zum Lebensunterhalt notwendig ist, aber die arbeiten halt, weil sie müssen. Auf der anderen Seite, und das finde ich persönlich eigentlich ganz ermutigend, zum Beispiel das IAB, aber auch wir von Xing zusammen mit Opinio haben gefragt, was denn Leute antreibt, noch übers Rentenalter hinaus weiterzuarbeiten. Und neben den finanziellen Faktoren und sogar teilweise mehr, waren es eher Gründe wie, ich möchte mein Wissen weitergeben, ich möchte den sozialen Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen nicht verlieren, ich möchte mich gebraucht fühlen, ich möchte einfach, sagen wir mal, aktiv bleiben, aktive Teilhabe haben. Und da waren echt Gründe dabei, die mich persönlich sehr positiv gestimmt haben. Und um dann nochmal ganz kurz auf dem Thema zu bleiben, aktuell arbeiten rund 8% der 65- bis 69-Jährigen. Wir haben aber gefragt, ob sich Leute vorstellen könnten, übers Renteneintrittsalter hinaus zu arbeiten oder ob sie dazu auch gesundheitlich in der Lage wären. Natürlich gab es einige, die sagen, nee, zum Beispiel nach 40 Jahren auf dem Bau ist mein Rücken so kaputt, ich könnte gar nicht mehr arbeiten. Aber ziemlich viele Leute könnten noch arbeiten und ziemlich viele würden es auch wollen. Also ich hatte eben gesagt, 8% tun es, 53% wären aber theoretisch dazu bereit. Und das ist, finde ich, schon eine ziemlich beeindruckende Zahl, wo man auch sieht, dass tatsächlich das Weiterarbeiten und wenn man über Arbeitszeit redet, im Sinne von Lebensarbeitszeit, dass da noch ein ganz schön großes Potenzial schlummert.
Ja, auf jeden Fall, zumal diese Menschen natürlich auch einen ganz hohen Mehrwert für die Gesellschaft leisten können und die Arbeit wiederum wahrscheinlich auch Lebensqualität bieten kann für die Menschen im Rentenalter. Was könnten wir denn ändern oder gibt es da noch eine Stellschraube oder einen Hebel, den wir drücken könnten, damit ältere Menschen auch wirklich gesund und gern länger im Job bleiben können?
Also da gibt es, glaube ich, eine Reihe von Hebeln. Wichtig ist erstmal, dass wir aktiv gegen Altersdiskriminierung vorgehen. Auch dazu haben wir unlängst eine Studie gemacht und herausgefunden, dass mehr als jeder Vierte bereits aufgrund des Alters im Job diskriminiert worden ist. Geht halt gar nicht, müssen wir abstellen. Dann ist auch da der Wunsch nach Flexibilität ein großer. Das heißt, die Leute so arbeiten lassen, räumlich, zeitlich, wie es ihnen am besten passt. Und natürlich auch auf, gesundheitliche Bedürfnisse einzugehen, ergonomisch sinnvolle Arbeitsplätze schaffen und sozusagen die Hürden, die es gibt, abzubauen. Und natürlich zu guter Letzt finanzielle Anreize schaffen, beziehungsweise finanzielle Disincentives auch abbauen. Und die sich gerade formierende Bundesregierung hat das ja auch mit im Konzept, dass die Freibeträge angehoben werden, dass man sozusagen mehr Anreiz bekommt, auch übers normale Renteneintrittsalter hinaus weiterzuarbeiten.
Gut, ich würde jetzt gerne nochmal mit dir ein bisschen rauszoomen. Du hast am Anfang gesagt, Deutschland ist schon jetzt unter den Flop 3 im EU-Vergleich der Arbeitszeit. Was sind denn die größten Risiken für unseren Arbeitsmarkt, wenn jetzt ab 2027 der demografische Wandel voll durchschlägt? Die Zahl der Erwerbsfähigen wird dann ja nochmal deutlich sinken. Es wird weniger Arbeitskräfte bei gleichzeitig steigendem Bedarf geben. Hast du da jetzt vielleicht Ideen, wie wir das lösen könnten? Also welche Ansätze gibt es da?
Das ist natürlich eine Frage von sehr, sehr großer Tragweite, aber sicherlich gibt es einige Ansätze dafür. Erstmal hast du recht, es ist natürlich ein Riesenrisiko auch für die Volkswirtschaft, wenn so viele Menschen ausscheiden. Auf einem Thema waren wir gerade schon implizit relativ stark, dass man natürlich Anreize schafft, dass Leute länger arbeiten. Wenn mehr Leute länger arbeiten, also auf Lebensarbeitszeit betrachtet, dann haben wir wieder mehr, volkswirtschaftliche Leistungen im Säckel. Dann gibt es aber auch noch eine ganze Reihe weiterer Hebel. Wir waren gerade zum Beispiel bei der Erwerbsbeteiligung von Frauen, die viel in Teilzeit ist, aufgrund von Betreuungsverpflichtungen. Wenn man da bessere Betreuungsangebote von Kindern, aber auch von Pflegebedürftigen schafft, ist auch das sicherlich noch ein großer Hebel, wenn diejenigen, die gerne Vollzeit arbeiten würden, das auch können.
Ja, es gibt ja immer diese sogenannten stillen Reserven, die wir noch heben können. Ich würde mit dir da gerne mal so ein paar Szenarien durchgehen. Also für mich wäre ein Hebel jetzt, mehr Menschen in Vollzeit bringen. Zum Beispiel, wenn wir Kinderbetreuung oder Pflege besser organisieren. Woran scheitert das jetzt gerade noch?
Das ist eine spannende Frage. Also ich denke, es scheitert an einer Reihe von Faktoren. Es scheitert daran, dass schlichtweg diese Jobs in den Bereichen, die man dafür bräuchte, an sich zu schlecht bezahlt sind. Das heißt also, Kitas können teilweise nicht aufmachen, weil es zu wenig Erziehende gibt. Und das ist unter anderem sicherlich auch ein Gehaltsthema. Das heißt, da müsste man bewusst auch, oftmals ja auch in staatlicher Trägerschaft, investieren, dass einfach die Jobs, die sozusagen indirekt dafür sorgen, dass andere Menschen auch mehr arbeiten können, auch vernünftig bezahlt werden. Weil, also das kenne ich selber mit einem Kind im Kindergarten. Diese Leute dort, die leisten einen sehr, sehr wertvollen Beitrag und der sollte eben auch entlohnt werden. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und das Gleiche gilt auf der anderen Seite natürlich genauso auch in der Alters- und Krankenpflege.
Ein weiterer Hebel, den ich mir mit dir gerne anschauen würde, ist das Thema Migration. Das wird ja auch ganz, ganz viel diskutiert. Wenn wir die Zuwanderung jetzt klug gestalten, kann das den Fachkräftemangel abfedern oder wo sind die größten Hürden?
Ja, also das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Faktor, um den Fachkräftemangel abzufedern. Auch in Bereichen zum Beispiel wie der Pflege ist das ein wichtiger Faktor, aber natürlich auch in so ziemlich allen anderen Mangelberufen. Und ich glaube, dass wir uns da ein Stück weit selber im Wege stehen, auch teilweise. Also teilweise aufgrund von Sprachbarrieren, dass wir den Leuten, die gerne kommen möchten, die schon da sind, nicht schnell genug die Hürden abbauen, die es für eine wirkliche Teilhabe vielleicht brauchen würde. Dass wir hier und da, und ich meine, wenn man sich Wahlergebnisse derzeit anguckt, kann einem echt Angst und Bange werden, dass wir auch mindestens mal den Eindruck machen, nicht sonderlich offen dem Zuzug gegenüber zu sein. Das können wir uns eigentlich langfristig auch nicht leisten. Und auch da auf dem Weltmarkt konkurrieren wir natürlich als Volkswirtschaft mit anderen, die sich um gut qualifizierte Migrantinnen und Migranten bewerben. Und das wäre schon ein gewissermaßen ein Mindset-Shift, den man da vollziehen müsste. Denn ich glaube, wir brauchen guten, qualifizierten Zuzug, damit eben just das, was du angesprochen hast, dieser Fachkräftemangel mindestens ein Stück weit abgemildert werden kann.
Gut, also alles nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Dann hätte ich da jetzt aber noch unsere Wunderwaffe, die KI. Können wir nicht einfach mit KI das fehlende Arbeitsvolumen auffangen oder ausgleichen?
Teilweise ja. Du weißt, ich bin ein großer Verfechter vom Einsatz von künstlicher Intelligenz, allen sicherlich auch existenten Risiken zum Trotz. Wir hatten deswegen ja auch vor ein paar Monaten extra die Detailfolge zum Thema künstlicher Intelligenz. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Routineaufgaben, repetitive Aufgaben möglichst stark an die KI auslagern. Und dass wir auch KI nicht als Bedrohung für Arbeitsplätze verstehen, sondern eher als gewissermaßen Augmentierung. Das heißt, dass das Mensch-Maschine-Duett sozusagen viel besser die zu tunende Arbeit erledigen kann, als das ein Mensch alleine könnte. Und historisch gesehen gab es Wirtschaftswachstum auch immer dann, wenn mehr Menschen in den Arbeitsmarkt eingetreten sind. Und da das jetzt auch auf absehbare Zeit sicherlich nicht passieren wird und eher das gegenteilige Momentum herrscht, ist der einzige wirklich realistische, auch mathematisch realistische Weg, wie man weiterhin Wirtschaftswachstum in Deutschland haben kann, wenn die Stundenproduktivität steigt. Und Stundenproduktivität kann eigentlich dann nur noch steigen, wenn man mehr und besser und schlauer Technologie einsetzt, um eben die durchschnittliche Wertschöpfung pro Arbeitsstunde anzuheben. Und dafür ist KI meiner Meinung nach die ganz, ganz große Chance, die wir da haben.
Ja, okay, dann lass uns noch einmal zusammenfassen. Was würdest du in 3 knappen Punkten sagen? Welche Stellschrauben sollten wir aus deiner Sicht jetzt dringend drehen, damit wir beim Arbeitsvolumen und der Wettbewerbsfähigkeit nicht den Anschluss verlieren?
Also, wir sollten Ausbau von Pflege- und Betreuungsplätzen betreiben und auch die Menschen, die dort arbeiten, vernünftig entlohnen und gute Arbeitsbedingungen schaffen, damit es ein attraktives Feld ist. Wir sollten Zugewanderte schneller und besser in den Arbeitsmarkt integrieren und auch den älteren Menschen, die länger arbeiten wollen, das auch ermöglichen. Und zu guter Letzt KI wirklich als Produktivitätsfaktor und Produktivitätsmotor verstehen und diese Chance auch aktiv annehmen.
Und ganz zum Schluss jetzt nochmal deine persönliche Vision. Wie sieht für dich die perfekte Arbeitszeit der Zukunft aus?
Also die perfekte Arbeitszeit der Zukunft, die verbringt man und die verbringt jeder dort und dann, wann und wo er und sie am besten eingesetzt werden möchte und produktiv sein möchte. Und das mit so viel sinnvoller KI-Unterstützung wie möglich.
Das ist doch mal ein toller Abschluss, ein toller letzter Satz. Dann danke ich dir, Julian. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und bis in rund 4 Wochen.